ARD.
Unfälle an Bahnübergängen, wie die Sicherheit verbessert werden soll.
Israels Bodenoffensive in Gaza-Stadt, welche Folgen die Kämpfe für Bevölkerung und Geiseln haben.
Und weiterhin viele Spielerbrüche im Amateurfußball. Wir haben mit Schiedsrichtern über Erfahrungen und Lösungsansätze gesprochen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Moritz Zacho und Annika Witzel sagen Hallo am Mittwoch, 17. September.
Guten Morgen.
Sie unterschätzen die Gefahr. Sie denken eben, ja gut, das schaffe ich noch schnell. Und dass aber eben die allermeisten Unfälle tödlich ausgehen, daran denkt keiner. Selbst eine Schnellbremsung habe ich trotzdem meine 200 Meter, bis ich zum Stehen komme. Und da kannst du nichts gegen machen, gar nichts. Sitzt du da vorne und guckst nur dabei zu.
Das ist Andreas Winkler, Lokführer in Südbaden. Und was er anspricht, das ist wirklich ein Riesenproblem. Es führt zu immer mehr Unfällen an Bahnübergängen, weil Leute einfach unterschätzen, wie schnell so ein Zug eigentlich ist.
Bis Ende August sind auf bundeseigenen Strecken 36 Menschen gestorben und 188 verletzt worden, weil sie eben an Bahnübergängen von einem Zug erfasst wurden. Das ist jetzt schon mehr als in den beiden Vorjahren. Das haben Daten von der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung ergeben und die haben die Kolleginnen und Kollegen von NDR Info und Panorama 3 ausgewertet.
In den allermeisten Fällen sind die Straßenverkehrsteilnehmer schuld, denn an Bahnübergängen hat der Zug immer Vorfahrt, wirklich immer. Auch wenn ein Bahnübergang mit Schranken oder einer Ampel nicht funktioniert, merkt euch das bitte, der Zug hat immer Vorfahrt. Und das missachten leider viele Autofahrerinnen und Autofahrer.
Ein Viertel der Menschen, die so einen Unfall hatten, die sind sogar um geschlossene Halbschranken drumrum gefahren. Und auch das geht natürlich überhaupt nicht und ist super gefährlich.
Immer wieder kommt es aber auch vor, dass Schrankenwärter und Bahnübergangsposten nicht aufpassen. Klar, das gibt's auch. Die werden vor allem an Baustellen eingesetzt und auch an solchen Stellen sind eben schon Menschen tödlich verunglückt. Aber abgesehen davon ist das für die Angehörigen natürlich ganz, ganz schrecklich ist. Mhm. Es nimmt ja auch die Lokführerinnen und Lokführer total mit, ne? Weil die ja, wir haben es am Anfang schon gehört, auch nicht mehr viel machen können, wenn sie da in voller Fahrt ankommen. Und das belastet auch Julian Roos, der ist Lokführer und zwar auch in Südbaden.
Ich hatte schon mal eine Situation, wo auch jemand meinte, mit einer Familie, also mit Kindern, über einen Bahnübergang laufen zu müssen, obwohl ich da noch angefahren kam. Und da war das auch schon ziemlich knapp zu sagen, das ist jetzt vorbei für die ganze Familie und das wünscht man sich halt natürlich nicht.
Generell fordern Expertinnen und Experten, dass mehr Bahnübergänge technisch gesichert werden müssen, also mit Lichtzeichen zum Beispiel und vor allem mit Schranken.
Und man geht jetzt auch tatsächlich an einzelne Bahnübergänge dran, um die sicherer zu machen. In Kusel in Rheinland-Pfalz ist zum Beispiel im August eine 16-Jährige gestorben an einem Bahnübergang ohne Schranke. Und da ist jetzt zum Beispiel eine Kamera installiert worden und es wurden vor allem Bäume und Büsche gefällt und zurückgeschnitten, damit die Strecke besser eingesehen werden kann.
Die Bahn weiß aber auch, dass Bahnübergänge generell einfach ein Risiko sein können. Auf neuen Bahnstrecken sind Bahnübergänge deswegen auch schon gar nicht mehr erlaubt. Und die alten Bahnübergänge, die versucht die Bahn da, wo es geht, noch zurückzubauen. Also beispielsweise durch Tunnel oder Brücken zu ersetzen. Und das finde ich spannend jetzt hier. Seit den 1950er Jahren hat sich die Zahl der Bahnübergänge auch schon halbiert. Es gibt aber aktuell immer noch 16.000 in Deutschland davon. Und es geht auch immer langsamer voran mit dem Rückbau.
Und das mit dem Rückbau finden auch nicht unbedingt alle gut. Also in ländlichen Regionen zum Beispiel kommt man nur über den Bahnübergang manchmal an einzelne Höfe dran oder auf andere Zufahrten drauf. Und die Menschen, die da leben, die beschweren sich dann natürlich, wenn so ein Übergang wegkommt und das für sie einen längeren Umweg bedeutet.
Unsere Kurznachrichten.
Wir haben hier im Podcast schon über den tödlichen Schuss auf den rechtsradikalen US-Aktivisten Charlie Kirk gesprochen. Und jetzt ist der mutmaßliche Täter Tyler R. unter anderem wegen Mordes angeklagt. Der Staatsanwalt in Utah hat erklärt, dass Tyler R.'s DNA-Spuren an der mutmaßlichen Tatwaffe gefunden wurden. Die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe.
Vor mittlerweile 18 Jahren ist die damals 3-jährige Madeleine McCann aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden. Ihr habt den Fall sicherlich mitbekommen. Viele Medien haben immer wieder über Jahre darüber berichtet. Und heute kommt der Hauptverdächtige Christian B. aus einem Gefängnis in Niedersachsen frei. Er saß da wegen Vergewaltigung in einem anderen Fall ein. Jetzt wird er entlassen, muss aber eine elektronische Fußfessel tragen und auch noch andere Auflagen erfüllen. Ein Gutachter stuft ihn als gefährlich ein. Im Fall Medi hat die Staatsanwaltschaft bisher nur Indizien und keine Beweise, die für eine Anklage gegen Christian B. reichen.
Wenn Oma und Opa weiterarbeiten wollen, obwohl sie in Rente gehen könnten, sollen sie das natürlich auch dürfen. Und es soll jetzt einen Anreiz dafür geben, nämlich einen steuerlichen Freibetrag von 2000 Euro im Monat, damit Arbeitnehmer eben über ihr Renteneintrittsalter hinaus arbeiten. Das nennt sich Aktivrente und die Schwarz-Rote Koalition hat sich darauf geeinigt, dass die zum Jahreswechsel eingeführt werden soll. Wahrscheinlich aber erstmal nur für Arbeitnehmer und nicht für Selbstständige. Über die sehr angespannte humanitäre Lage im Gazastreifen haben wir hier schon häufiger gesprochen und die wird sich wahrscheinlich nochmal verschärfen.
Das israelische Militär hat nämlich seine angekündigte Bodenoffensive in der Stadt Gaza gestartet. Und das bedeutet ganz konkret, Panzer sind in die Stadt gerollt, Kampfjets werfen Bomben ab und die Stadt steht unter Beschuss von Artilleriemunition. Es soll viele Tote geben.
Ich schwöre zu Gott, wir sterben. Jede Sekunde, jede Minute. Wir leiden, wir verdursten, wir verhungern, wir haben Angst. Unsere Kinder wachen mit Angst auf und schlafen mit Angst ein.
Palästinensische Journalisten haben diesen Mann auf einer Straße südlich von Gazastadt getroffen und auch sonst kommen die Infos aus Gaza ausschließlich von palästinensischen Medien. Ihr wisst, internationale Journalisten haben keinen Zugang zu Gaza und deswegen sind das eben die einzigen Informationen, die wir aus dem Kriegsgebiet bekommen.
Von israelischer Seite ist der Beginn dieser Bodenoffensive aber auch bestätigt worden. Und der israelische Verteidigungsminister Katz hat in der Nacht auf Dienstag auf Telegram geschrieben, Gaza brennt. Und weiter, wir werden nicht nachlassen und nicht zurückweichen, bis die Mission abgeschlossen ist. Und diese Mission ist es nach wie vor, die Hamas in Gazastadt auszuschalten. Experten schätzen, dass das Monate dauern könnte, weil sich unter der Stadt ein riesiges Tunnelnetzwerk dieser Terrormiliz befindet, weil es bis zu 3000 kampfbereite Hamas-Mitglieder in der Stadt geben soll und weil die verbliebenen Geiseln wohl auch als menschliche Schutzschilde missbraucht werden.
Der israelischen Regierung zufolge sind noch 48 israelische Geiseln in den Händen der Hamas, wovon aber nur noch 20 leben sollen. Und die Angehörigen dieser Geiseln fürchten, dass das Schicksal mit der israelischen Bodenoffensive in Gazastadt für die Geiseln nun besiegelt ist und sie da nicht lebend rauskommen werden.
Das Forum der Angehörigen hat eine Erklärung veröffentlicht und in der kritisiert es Israels Ministerpräsident Netanyahu. Der entscheide sich bewusst dafür, die Geiseln aus politischen Erwägungen zu opfern, weil sein politisches Überleben von seinen rechtsextremen Koalitionspartnern abhänge und die seien gegen eine Waffenruhe in Gaza.
Es ist zwar schon seit August bekannt, dass es die Bodenoffensive geben wird, weil das israelische Sicherheitskabinett damals zugestimmt hat, aber die Menschen im Gazastreifen wissen eben nicht mehr, wohin sie sollen. Auch wenn mehr als 350.000 Menschen die Stadt Gaza verlassen haben sollen, heißt es vom israelischen Militär, es sollen aber noch mindestens genauso viele dort sein.
Und selbst wenn man aus der Stadt geflüchtet ist, ist es so gut wie unmöglich, ein Dach über den Kopf zu bekommen. Das beschreibt uns Hala Aldaya. Sie wohnt in einem Zeltdorf südlich von Gazastadt.
Ein Zelt zu bekommen ist fast unmöglich. Sie sind sehr, sehr teuer. Da sind abstruse Preise für normale Menschen, ohne Arbeit, ohne Lohn, ohne Hilfe. Es gibt nichts zu essen, kaum Zugang zu Wasser. Das Leben im Zelt ist sehr, sehr schwierig. Wir haben kaum etwas.
Und dazu kommt auch noch, dass wegen der Militäroffensive auch die letzten verbliebenen Mitarbeiter der Welthungerhilfe Gazastadt jetzt verlassen haben.
Und wie schaut die Welt auf Gaza? Gespalten. Deutschland kritisiert Israel zwar, steht aber nach wie vor an der Seite des Landes und spricht sich gegen Sanktionen aus. Und die EU-Kommission will heute mögliche Strafen für Israel vorschlagen. Damit soll Druck auf Israels Ministerpräsident Netanyahu gemacht werden, damit er eben seinen politischen Kurs ändert. Es ist aber unklar, wie viele EU-Mitgliedstaaten dazu stimmen werden.
Die EU-Kommission stellt sich also gegen die Bodenoffensive in Gaza und das macht auch eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen. Die spricht mittlerweile von Völkermord an den Palästinenserinnen und Palästinensern. Israels Regierung hat das scharf zurückgewiesen und betont nach wie vor, dieser Krieg könne sofort enden, wenn die Hamas die verbliebenen Geiseln freilasse und die Waffen niederlege.
In der kommenden Woche wollen sich dann die Staats- und Regierungschefs bei der UN-Vollversammlung in New York treffen und auch nochmal intensiv über die Lage im Gazastreifen diskutieren.
Fußball heißt Emotionen, große Gefühle, Mitfiebern, Freude, Mannschaftsgeist und leider halt auch sowas hier.
Also ich wurde mal mit einer Windel beworfen oder so, dann sage ich, okay, jetzt reizt vielleicht oder wenn man bespuckt wird.
Das war Kevin Freiberger aus Riedberg. Er spielt in der Oberliga bei Rot-Weiß Aalen und ich, also mit einer Windel beworfen. Was ist denn los mit den Leuten?
Aber wirklich, und das ist ja leider noch harmlos, muss man sagen. Mhm. Also gerade im Amateurfußball, da wird total viel gepöbelt, beleidigt. Im schlimmsten Fall gibt es Schlägereien. Und dann müssen Spiele teilweise sogar abgebrochen werden. In der vergangenen Saison war das 829 Mal der Fall. Und in der Saison davor war die Abbruchrate auch ähnlich hoch.
Jetzt müssen wir dazu sagen, ja, bei 1,3 Millionen Spielen insgesamt klingt das nach gar nicht so viel, diese 829 abgebrochenen Spiele. Aber eigentlich ist jedes Spiel, das wegen so unnötigem Stress neben und auf dem Platz nicht beendet werden kann, ein Spiel zu viel. Gerade bei Kinder- und Jugendspielen natürlich.
Viele Konflikte kochen auch wirklich neben dem Platz hoch. Das hat uns auch Sinan Satilmes bestätigt. Mit ihm haben wir gestern gesprochen. Er kommt aus Mönchengladbach in NRW und spielt für 0507 Odenkirchen. Er ist aber auch Schiedsrichter, pfeift da bis hoch in die Bezirksliga. Und da hat er gemerkt, die Probleme kommen häufig von außen.
Weil ich echt gerade auch im Jugendfußball gemerkt habe und auch mein Spiel unterbrochen habe, weil ich die Eltern dann explizit angesprochen habe und die zur Raison gebeten habe, dass viel Ärger vermeidbar wäre, wenn es von außen einfach nicht, wie man so schön sagt, Feuer reinkommen würde. Das entlädt sich dann auf dem Feld, weil dann natürlich auch Adrenalin eine Rolle mitspielt.
Also Eltern, Zuschauer, die machen dann Stimmung. Besonders im Jugendfußball ist das so. Und wir haben auch im Frühjahr hier im Podcast mal von einem Fall in Siegen-Wittgenstein erzählt. Da haben Eltern bei einem Spiel von 7- bis 8-Jährigen sich dermaßen daneben benommen, dass die Kinder dieses Spiel wiederholen mussten, als Geisterspiel quasi. Also ohne Eltern.
Unglaublich.
Unglaublich peinlich vor allen Dingen.
Im Erwachsenenbereich sind es eher die Trainer und Betreuungspersonen, die sich nicht unter Kontrolle haben, sagt Sinan Satilmes. Teilweise hat er Situationen erlebt, wo einzelne Spieler durch die Betreuer und Trainer so aufgeheizt wurden, dass die dann auf dem Spielfeld rumgepöbelt haben. Das ist total unnötig, sagt er. Sage ich auch.
Ja.
Wünscht sich aber auch genau deswegen eine bessere Ausbildung für die Trainer.
Als Schiedsrichter merke ich, du musst ein bisschen Social Worker sein, du musst ein bisschen die Sprache der Leute sprechen. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen in der Trainerausbildung viel mehr integrieren würde, irgendwie Mittel und Wege zu finden, die Leute ein bisschen eher zu beruhigen, als die aufzuwiegeln, dann könnte man vielleicht doch auch noch mal ein paar Prozent rausnehmen.
Tim Treitzel hat da ähnliche Erfahrungen gemacht, hat er uns gestern erzählt. Er ist auch Schiedsrichter in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt und pfeift da im Erwachsenenbereich. Und er hat sogar selber schon mal ein Spiel abgebrochen. Zuletzt gab es bei ihm auch weiter mehrere Vorfälle mit Gewalt auf dem Feld. Und er sagt, manchmal hat er kaum noch Lust auf dieses Schiri-Dasein.
Ich bin ein junger Familienvater. Was mache ich hier eigentlich noch? Also riskiere ich das jetzt, warte, bis irgendwann was passiert, dass man mich vielleicht mal angeht oder so. Ne? Also die Frage stellt man sich schon, ja.
Leute, das ist Sport.
Ja.
Also warum muss man sich diese Frage stellen? Das ist doch wirklich nicht mehr wahr.
Und es ist ein Ehrenamt, ne? Also wenn es solche Leute nicht mehr gibt, dann...
Kommt auch noch dazu. Also es ist deren Freizeit. Mhm. Die stellen sich dahin, weil sie da Lust drauf haben. Ja, und Tim findet, dass die Fußballverbände mehr machen müssen, also mehr Schulungen anbieten für die Vereine und auch für Schiedsrichter.
Die Landesverbände wollen auch gegen Gewalt vorgehen und der Bremer Fußballverband hat zum Beispiel an allen Sportplätzen schon so QR-Codes aufgehängt und man kann anonym Vorfälle aus Spielen melden, auch wenn es nicht zu einem Spielabbruch kam und so können diese Fälle trotzdem dokumentiert werden.
Der DFB hat das Thema auch auf dem Schirm und versucht auch mit neuen Konzepten dagegen vorzugehen, vor allem aber dann gegen Gewalt auf dem Feld.
Und da sollen vor allem zwei neue Regeln gegen Ausschreitungen helfen. Erstmal das Stoppkonzept. Da können die Schiris das Spiel pausieren. Die Mannschaften gehen in ihre Strafräume und können erstmal runterkommen.
Und dann gibt es noch die Kapitänsregeln. Heißt, dass nur noch der Kapitän einer Mannschaft mit dem Schiri sprechen darf, um eben Rudelbildung zu vermeiden. Das kennt ihr bestimmt auch schon aus der Bundesliga oder von der zurückliegenden Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Da wurde das nämlich auch schon getestet. Aber das gilt eben auch im Amateurbereich.
Wusstet ihr schon, dass Angela Merkel Babys isst? Stimmt natürlich nicht, ist Quatsch. Das ist eine absurde Verschwörungserzählung. Aber genau die sind in der Reichsbürgerszene richtig weit verbreitet.
Ja, und der neue ARD-Podcast Hateland beschäftigt sich mit Menschen, die genau sowas glauben. In der ersten Staffel Deep State vom Elite-Soldaten zum Reichsbürger geht es zum Beispiel um die Geschichte der Reichsbürger um Prinz Reuß. Die stehen gerade vor Gericht als mutmaßliche Terroristen, denn angeblich wollten sie die Bundesregierung stürzen und zwar mit einem eigenen Militär.
Und der Host Martin Kaul und sein Team von Hateland, die haben 2 Jahre lang recherchiert und ganz tiefe Einblicke in diese Gruppe bekommen. Sie haben sich durch geheime Chats gewühlt und sind bis nach Brasilien gereist, in die wohl deutscheste Stadt des Landes. Immer um die Frage zu klären, sind diese Reichsbürger harmlose Spinner oder gefährliche Terroristen?
Die Recherche und das Ergebnis könnt ihr hören in Hateland, jetzt in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link zum Podcast findet ihr in unserer Folgenbeschreibung.
Und ihr habt jetzt von uns offiziell die Erlaubnis, da direkt weiterzuhören, denn wir beide sind durch für heute. Sagen tschö und bis morgen.
Bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.